Einen schönen guten Morgen. Gott ist gut. Amen. Es ist gut, in seiner Gegenwart zu sein. Und es ist gut, auch wieder hier zu sein. Und wer uns nicht kennt, ich möchte nur mal kurz was über uns sagen. Wir sind Carsten und Katharina Mantai. Ich ursprünglich aus Hannover, meine Frau aus Hamburg, aber gebürtige Portugiesen. Und wir sind, oder Portugiesin, und wir sind seit 18 Jahren in Portugal. Sie zurück. Ich seit 18 Jahren mit ihr da und machen dort Missionsarbeit. Wir sind hauptsächlich in der Gemeindegründungsarbeit tätig, betreuen aber auch Gemeinden und leiten auch ein Projekt, das Lebenshilfe anbietet, so dass wir in den letzten Jahren viel in Portugal rumgekommen sind, insgesamt an 4 Orten Gemeinde gegründet haben und so das ein oder andere Hilfsprojekt auch ins Leben gerufen haben. Wir haben 2 Kinder. Eine Tochter, die ist 24 und einen Sohn, der ist 20. Nadine ist schon verheiratet und lebt in Lissabon. Und unser Dennis ist zurzeit in Hamburg und studiert. So dass wir schon wieder ein bisschen verteilt sind, aber doch miteinander verbunden. Ja, wie ich schon sagte, wir sind hauptsächlich in der Gemeindegründungsarbeit unterwegs. Wir betreuen aber auch Gemeinden. Und wir haben seit Anfang dieses Jahres ein neues Projekt angefangen, wo wir intensiver noch Gemeinden betreuen wollen, Teams mobilisieren wollen, in Jüngerschaft in Gemeinden hineinarbeiten wollen, um so auch in Portugal direkt noch mehr vor Ort Gemeinden zu unterstützen und zu betreuen, damit das Reich gebaut werden kann. Weil wir eben die Notwendigkeit gesehen haben, dass da ein Potenzial da ist, dass es aber oft brach liegt. Und so können wir auch durch Teams und junge Leute, die nicht nur in Portugal, sondern auch in Deutschland mobilisiert werden, sein Reich bauen. Ja, aber bevor ich weiterrede, uns auch am Wort diene, möchte ich euch einen kurzen Film zeigen, dass das so ein bisschen weitergibt, was wir jetzt machen wollen, was Gott uns aufs Herz gelegt hat und wofür wir auch eure Gebete wollen.
Iskolias, eine Mission für die Stadt. Heute, wie eh und je, trifft der Mensch zahlreiche Entscheidungen in seinem Leben. Allerdings leben wir in schwierigen Zeiten und viele Personen kommen nicht überein, eine alternative Lösung für Leben zu finden. Der Dienst des Skoljes ist eine Antwort auf die Notwendigkeit, für all diejenigen positive Alternativen aufzuzeigen, die sich verloren fühlen oder noch Hoffnung suchen, und richtet seinen Fokus auf das Stadtgebiet von Lissabon. Dafür haben wir 3 Haupteinsatzbereiche: Musikunterricht, Schulung, Stadtevangelisation. Unser Slogan ist eine Mission für die Stadt. Weil wir wissen, dass wir die Verantwortung haben, mit dem, was in unseren Händen ist, Veränderung im Großraum Lissabon von Person zu erwirken, suchen Sie uns auf www.escoliascidade.weble.com.
Wie sind wir entstanden? Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette, ist unser Motto. So haben wir die Vision von einem Outreach-Projekt in der Region um Lissabon, das die Erfahrung und Gaben eines Teams zur Verfügung stellt und bereit ist, im Glauben zu handeln. Hier seht ihr unser Team, rechts Pastor Eliseo mit seiner Frau Isabel und dem Sohn. Wir, Katharina und ich, in der Mitte, und links seht ihr Nadine, unsere Tochter, mit ihrem Mann Diego, und der junge Mann davor ist noch der jüngste Sohn von den Missionaren Isabel und Eliseo. Was machen wir? Wir unterstützen Gemeinden im Großraum Lissabon als Teil der Stadtmission in 3 Bereichen. Einmal durch den Musikunterricht, dann durch Workshops und Jüngerschaft, aber eben auch durch die Evangelisationsarbeit. Das ist jetzt ein Bereich der Musikschule Boomwalker. Damit kann man auf einfache, aber kreative Weise Kinder unterrichten. Das entwickelt eine Gruppendynamik und jedes Rohr ist ein Ton. Ja, wie kann man helfen? Indem ihr für uns betet, für den Dienst von Skoljas, das Team und die Projekte, indem man dabei ist durch einen Freiwilligendienst oder durch ein Praktikum, oder auch durch Teams aus den Gemeinden, indem man aber auch etwas gibt, damit das Ziel, Menschen für Jesus zu erreichen und Gemeinden zu unterstützen, möglich wird.
Nós estamos aqui no primeiro aniversário das Escolhas com a Elísio Miranda e vamos fazer umas poucas perguntas para vocês conhecerem um pouco melhor este projeto e para ficarem a saber mais do que é o Escolhas e o que é que o Escolhas faz. Olá, Elísio. Podes nos explicar um pouco do que é o Escolhas?
O Escolhas é um projeto de evangelismo que nós trouxemos para a cidade para envolver jovens, crianças de uma forma criativa e passar a mensagem de Jesus Cristo de uma forma dinâmica, que eles possam entender e assim aceitar essa mensagem. De uma forma atual também e essa mensagem seja passada desta forma.
Ok. E podes-nos dizer um pouco do que o Escolhas oferece para a sociedade hoje em dia?
O Escolhas oferece, além de alegria, boa disposição, dinamismo, mas oferece também parcerias com igrejas, com juntas de freguesias, câmaras, para podermos desenvolver projetos juntamente com eles e assim podemos melhorar, de uma certa forma, essa sociedade.
E podes-nos falar um pouco acerca dos objetivos que o Escolhas tem?
Bom, o Escolhas tem três grandes áreas, que é, em primeiro lugar, é a escola de música, onde nós formamos jovens, crianças, adolescentes, para poder fazer alguma coisa. A ideia é que esses jovens venham aprender música e depois venham apresentar na sociedade e que os pais e as pessoas que estão envolvidas com eles possam também assistir e podem participar. Depois, a segunda grande área é a área das formações. E as formações é... queremos trabalhar com igrejas também, dando formações à igreja na área do áudio, vídeo, e também, como eu já falei, com juntas, com entidades mesmo não cristãs, mas queremos desenvolver projetos juntamente com eles. Depois, a terceira grande área é uma área que eu gosto imenso, que é o evangelismo criativo, e é passar esta mensagem, a mensagem de Jesus Cristo, de uma forma real, uma forma que não possa ser passado de uma forma fútil, mas uma forma verdadeira. E é isso que nós queremos, sem nenhum tipo de preconceitos, mas passar esta mensagem de Jesus.
Ja, das ist unser Motto. Unsere Mission ist auch deine Mission. Weil wir glauben, dass wir einen Auftrag haben, weil wir glauben, dass wir etwas weiterzugeben haben und weil wir glauben, dass Gott auch in der heutigen Zeit noch derselbe ist und nicht nur Großes tun kann, nicht nur Zeichen und Wunder tun kann, sondern auch Menschen beruft und befähigt, um sein Reich zu bauen. Ich glaube, dass wir als Gemeinde Jesu etwas zu geben haben. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, heißt es in seinem Wort, hinzugehen, Menschen das Evangelium zu verkünden, aber auch zu Jüngern zu machen und sie zu taufen und zu lehren. Und dieser Auftrag geht auch heute weiter. Dieser Auftrag ist dir und mir gegeben, aber nicht als ein Befehl, sondern als etwas, das Gott in unsere Gene, in die Natur der Gemeinde, in die Natur eines Gläubigen hineingelegt hat. Und über das möchte ich heute Morgen mit uns so ein bisschen sprechen, weil all das, was wir tun wollen, all das, was wir schon getan haben, haben wir getan, weil Gott uns etwas aufs Herz oder ins Herz gelegt hat. Und ich glaube auch, dass Gott heute Morgen hier ist und dir und mir etwas ins Herz legen kann, dir und mir wieder neu etwas groß machen kann, dir und mir wieder neu zeigen kann, wozu wir eigentlich fähig sind, wenn wir Schritte im Glauben wagen. Amen. Es heißt doch in der Bibel, dass dem, der da glaubt, dass dann nichts unmöglich ist. Halleluja. Es ist natürlich eine Frage an uns oder an dich und an mich, wie wir mit diesen Verheißungen umgehen. Wenn Gott etwas in seinem Worte gesagt hat, dass wir hingehen sollen, dann hat er uns das gesagt, dass wir im Glauben gehen dürfen. Nicht als einen Befehl, nicht als etwas Lästiges, das von einer autoritären Person gefordert wird, sondern als eine Einladung, seinen Verheißungen Glauben zu schenken und Schritte zu wagen, damit sein Reich gebaut wird. Wir sind, wie ich schon sagte, mit diesem neuen Projekt, aber mit dem alten Elan unterwegs, um auch weiter Gottes Reich in Portugal zu bauen. Und wir danken euch auch als Gemeinde, als Geschwister für die Gebete, die Unterstützung, auch die Möglichkeit, heute Morgen hier zu sein. Und das hat mich gefreut, so herzlich empfangen, so herzlich aufgenommen zu werden, auch die herzliche Begrüßung. Das Miteinander ist sehr wichtig. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen nicht nur eine Predigt halten, sondern einfach an dem teilhaben lassen, was wir auf dem Herzen haben. Denn Gott hat uns allen eine Mission gegeben. Amen. Es heißt nicht nur, dass Missionare, es heißt nicht nur, dass Pastoren oder Prediger berufen sind, es heißt nicht nur, dass Evangelisten berufen sind, sondern dass wir alle in unserem Umfeld etwas weiterzugeben haben. Wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir, und Ostern liegt ja jetzt hinter uns, ein Christus, der für uns gestorben ist. Dessen Ausrichtung einmal vertikal gesehen von der Erde zum Himmel war. Und so haben wir auch als Gemeinde eine Ausrichtung zu unserem Gott hin, aber dann auch in der Horizontale eine Ausrichtung in die Welt hinein und in die Menschen. Und ich glaube auch, dass wir als Gemeinde mit unserer Verbindung zu Gott so intensiv, so fest und so innig wie möglich sein sollten. Im Lobpreis, in der Anbetung, in Schrift und Wort unseren Herrn suchen, damit wir in dem, was wir tun, auch wirklich gefestigt sind. Aber nicht nur, dass wir eine Ausrichtung zu unserem Gott brauchen, damit es uns gut geht, damit wir zufriedener sind, damit deine Sorgen, damit meine Sorgen gelöst werden, damit Krankheiten geheilt werden und Probleme eben nicht mehr Probleme sind, sondern Herausforderungen, sondern wir haben auch eine Ausrichtung zu den Menschen bekommen, um ihnen das zu verkünden, das weiterzugeben, was wir sind, was in unseren Genen steckt. Und mit dem Dienst von Skoljas verbindet sich nicht mein Dienst oder verbindet sich nicht unser Dienst, sondern verbindet sich eine Gruppe von Menschen, die anderen dienen wollen, die diese Ausrichtung zu ihrem Gott haben, die die Verheißung Gottes ernst genommen haben und bereit sind, wieder neu im Glauben zu handeln. Halleluja. Wir haben 6 Jahre in einer Stadt, die heißt Santiago, eine Gemeinde gebaut, sind jetzt nach knapp 6 Jahren wieder umgezogen und haben uns wieder neu auch herausfordern lassen, haben uns aber auch gefragt, Herr, wo geht's hin, wo geht's lang? Und es war kein einfacher Schritt, aber wir haben wirklich gespürt, dass wir das, was Gott uns die letzten Jahre hat tun lassen, abgeben sollten, damit etwas Neues aufbrechen kann. Und manchmal müssen wir loslassen. Wir müssen wissen, wo unser Fokus, wo unser Zentrum liegt, um dann auch wirklich Gottes Willen ausführen zu können. Ja, ein Wort zum Anfang aus 1. Korinther 9, Vers 22. Ja, wenn wir im Glauben unterwegs sind, dann heißt das nicht, dass wir nur immer Heldentaten vollbringen, sondern heißt es meistens, dass wir herausgefordert werden, dass wir im Glauben wieder neue Schritte wagen dürfen, um nicht nur am Ende des Tunnels das Licht zu sehen, sondern um wirklich Gottes Herrlichkeit in Aktion zu erleben. Halleluja. Und so heißt es in 1. Korinther 9, Vers 22, und da hat Paulus etwas Grundlegendes geschrieben, wie er seinen Dienst sah. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Halleluja. Oder damit ich auf alle Weise einige rette. Paulus war kein Multitalent. Und Gott sucht auch keine Multitalente, um sein Reich zu bauen, sondern Gott sucht diejenigen, die sich senden lassen, diejenigen, die sich rufen lassen, diejenigen, die sich herausfordern lassen. Paulus sagt hier, gut, ich bin den Schwachen ein Schwacher geworden, man könnte auch sagen, ich bin den Kranken ein Kranker geworden, ich bin den Müden ein Müder geworden, ich bin den Schlappen ein Schlapper geworden, ich bin den Ängstlichen ein Ängstlicher geworden, ich bin den Sündern, er ist kein Sünder geworden, aber hat sich zumindest mit ihnen gleichgestellt. Das heißt, in der Mission im Reich Gottes, was passiert ist, dass wir uns mit den Menschen identifizieren. Deswegen auch diese horizontale Ausrichtung. Halleluja. Wir sind in diese Welt hineingesandt worden, um Salz und Licht zu sein. Das heißt, dein Leben, mein Leben, unser Dienst oder wir als Gemeinde, das, was die Menschen um uns herum mit uns erleben, lässt sie nicht unberührt. Das hat einen Einfluss. Und diesen Einfluss, den müssen wir geltend machen. Den dürfen wir ausnutzen im positiven Sinne, um diese Welt mit Gottes Liebe zu durchdringen. Und so heißt es hier, dass er eben durch seine Identifikation mit den Menschen, ob nun Schwache oder Arme oder Kranke oder mit Sünden beladenen, dass er diese Menschen gewinnen wollte. Das bedeutete was? Wenn wir jemanden gewinnen wollen, dann müssen wir anziehend wirken. Halleluja. Ich fand das so schön vorhin, als eines von den Kindern dann, nachdem wir dieses Lied hörten, dann anfing zu klatschen und zu grinsen. Ist doch sympathisch, oder? Und wir als Christen dürfen doch auch sympathisch sein, oder nicht? Oder laufen wir immer nur mit einem griesgrämigen Gesicht rum, sind traurig, unzufrieden, werden immer nur an unsere Sünden, an unsere Fehltritte, an das letzte Fettnäpfchen erinnert, in das wir hineingetreten sind? So sieht doch unser Glaube eigentlich nicht aus. In dem Wort heißt es doch, dass wir mehr als Überwinder sind, durch den, der uns stark macht. Überwinden bedeutet natürlich auch Krampf. Krampf nicht, Kampf. Und unser Glaube ist kein Krampf. Und so sagt Paulus hier wirklich, dass wir die Menschen durch das, was wir sind und durch das, was in uns ist, gewinnen sollen. Halleluja. Das heißt, wir sollen anziehend wirken. Wir dürfen ein sympathisches Lächeln haben, nicht nur aufsetzen, sondern wirklich das aus unserem Herzen herauslassen, wann es in uns drin ist. Er sagt hier, ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Das ist so gut, dass Paulus sich eben auch anpassen konnte. Wir denken oft manches Mal, Mensch, die Welt, die muss sich doch uns anpassen und die Leute müssen doch erst herunterkommen und die Menschen müssen doch erst sehen, wie toll wir sind und so weiter. Nein, anpassen bedeutet hier nicht, dass wir uns der Welt gleichstellen, dass wir uns der Sünde gleichstellen, dass wir uns den moralischen Werten gleichstellen. Nein, anpassen bedeutet, dass wir zu den Menschen hingehen und an das anknüpfen, was sie bewegt. Halleluja. Dass wir Anknüpfpunkte haben oder finden, wo sie sich auch für was interessieren. Was interessiert die Menschen in der heutigen Zeit? Was sind die Gedanken? Was ist der Mainstream? Wo drückt der Schuh? Wo sind die Probleme? Was treibt die Menschen? Was für Ängste haben sie? Als das Flugzeug abgestürzt ist mit den vielen 100 Leuten, da haben Menschen Angst gehabt zu fliegen. Und keiner wusste, was passiert war. Es war eine Grundunsicherheit da. Die Menschen, die im Mittleren Osten leben, in Syrien unter den Kriegseinflüssen leiden müssen, haben Angst um ihre Zukunft, um ihre Existenz. Die Menschen heutzutage, junge Leute, die von der Schule kommen, die vielleicht ein Studium machen und danach einen Job suchen, haben Angst um ihre Zukunft. Es gibt Menschen, die hören von Leuten in ihrem Umfeld, dass sie krank sind und denken, wenn ihnen irgendwas wehtut oder wo was zwickt, dass sie vielleicht auch krank sein könnten. Es gibt so viele Dinge, die das Herz bewegt. Es gibt so viele Dinge, die unsicher, die traurig, die depressiv machen. Und da dürfen wir uns diesen Menschen gleichstellen und ihnen eine Perspektive geben. Vielleicht musst du erstmal mit jemandem zusammen sein und einfach mit ihm essen oder mit ihm reden oder einen Kaffee trinken. Vielleicht darfst du dich auf das Niveau herablassen. Und in unserer Arbeit, kann ich euch sagen, geht es Stück für Stück voran. Unser Motto ist es ja, dass wir uns allen sozusagen in Anführungsstrichen anpassen. Aber was die Arbeit ausmacht, ist es, dass wir von Person zu Person an die Menschen herangehen. Heutzutage kann ich euch sagen, gewinnt man die Menschen nicht mehr in den Massen wie früher. Aber man muss sich auf sie einlassen. Man muss sich auf das herablassen, was die Menschen wirklich bewegt. Aber das ist Gemeinde. Das macht wahres Christsein aus. Beziehung zu leben mit Menschen, die da draußen sind, aber in großer Not. Wir haben in Santiago einen Fall gehabt, einen Mann, Ende 50, Paulo sein Name, dem es sehr, sehr schlecht ging. Eigentlich materiell gesehen nicht, aber persönlich hat er eine Phase gehabt, in der er sehr, sehr depressiv war. Er hat in Sinisch, einer Hafenstadt, auf der Raffinerie als Vorarbeiter gearbeitet und hat über viele Jahre Nachtschicht geschoben. Das hat ihn so dermaßen aus dem Gleichgewicht geworfen. Der war so rein menschlich gesehen total von der Rolle, dass darunter auch seine Ehe und seine Beziehung zu seiner Frau gelitten hat. Diese Ehe dann letztendlich auseinandergegangen ist, die zweite Ehe auch nicht lief und vieles ihn immer nur noch weiter runtergezogen hat. Wisst ihr, wo ich den kennengelernt habe? Beim Sport. Mit einem Traktat auf der Straße hätte ich bei ihm nicht viel erreicht, weil er so zu war. Aber dadurch, dass sein Arzt ihm geraten hatte, auch ein bisschen runterzukommen und ein bisschen den Kopf freizukriegen, Sport zu treiben, und man mir auch geraten hat, ein bisschen Sport zu treiben, damit ich ein bisschen runterkomme von meinen Funden, habe ich das angenehm mit dem Nützlichen verbunden. Und wir haben uns in der Umkleidekabine und beim Sport immer mal unterhalten, auf dem Laufband, beim Gewichtestemmen, beim Fahrrad und so weiter und so weiter. Und es war interessant, eigentlich haben wir nie so die Möglichkeit gehabt, uns über den Glauben, über das, was ihn wirklich bewegte, zu unterhalten und was mich vielleicht auch bewegte, was ich ihm hätte gerne sagen wollen. Und das lief so über 4 Jahre. Aber irgendwie war er mir sympathisch und irgendwie war ich ihm sympathisch. An einem Vormittag saß ich in Santiago in einem Café und habe mich auf was vorbereitet. Computer dabei, Tässchen Kaffee und sozusagen auch so ein bisschen die Leute angeguckt. Da kam Paulo rein. Wir unterhielten uns kurz, begrüßten uns, er setzte sich zu mir, trank auch seinen Kaffee. Und in dem Moment habe ich gedacht, gut, nutz doch mal die Gelegenheit. Wahrscheinlich hat der Heilige Geist mich auch gedrängt, um ihn zu unserer Versammlung am Samstag einzuladen. Das war aber schon so, dass wir uns schon seit 4 Jahren kannten. Und das Gespräch verlief weiter, ganz normal. Wir haben uns über dies und das unterhalten. Und letztendlich hat er dann zum Schluss gesagt, du, ich guck mal, vielleicht komme ich mal. Und dieses vielleicht, in vielen Situationen denkt man, naja, wahrscheinlich hat er das nur gesagt, um sich nicht entschuldigen zu müssen und schauen wir mal. Aber in meinem Herzen habe ich das bewegt und wir haben für ihn gebetet. Und Paulo war doch tatsächlich am Samstag da. Halleluja. Und Paulo hat nicht an diesem Samstag, nicht am nächsten Samstag, nicht nach einem Monat, nicht nach 2 Monaten, sondern erst nach 4 Monaten sein Leben Jesus übergeben. Auch wieder eine interessante Situation, in der Gott ihn da abholte, wo er eigentlich stand. Wir waren am Mittwochabend in unserem Gottesdienst zusammen und wer saß da? Wir beide und Paulo. Ich weiß nicht, wo die anderen alle geblieben sind, aber auf jeden Fall war es eine nette Runde und wir haben uns gut unterhalten, haben den Herrn gesucht, haben Lieder gesungen, haben Lobpreis gemacht und am Ende habe ich noch ein Wort geteilt und dann kamen wir irgendwie so auf die Frage der Übergabe, mein Leben Jesus hingeben, mit Jesus leben, meinen Weg mit ihm gehen. Und dann sagte Paulus so zu mir eine Sache und da habe ich gemerkt, das geht vielen so. Wisst ihr, was die meisten denken? Die meisten denken, sie sind es nicht wert. Und die meisten denken auch, sie sind nicht würdig, dass Gott ihnen in die Augen schaut. Und dann haben wir so zu Paulo gesagt, weißt du, wenn du darauf wartest, dass du perfekt bist, wenn du darauf wartest, dass Gott dich annimmt, wenn bei dir alles glatt läuft, wenn du sozusagen was vorzuweisen hast, dann kannst du lange warten. Weil wir können Gott nichts beweisen. Wir können es Gott nicht recht machen. Wisst ihr, wir können es Gott nur dann recht machen, wenn er uns durch Christus gerecht gemacht hat. Halleluja. Und als er das so verstanden hatte, sagt er zu mir, ja, wenn das so ist, wow, dann will ich das. Halleluja. Wisst ihr, Gott ist ein gnädiger Gott. Er wartet von uns nicht, dass wir alles richtig machen, er erwartet von uns aber, dass wir ihm weiterhin vertrauen. Auch wir in unserer Mission und du in deinen Situationen darfst einfach auch erwarten, dass Gott in allen Umständen bei dir ist. Halleluja. Ich möchte noch einen Gedanken in unsere Mitte hineinlegen. Es gibt im Portugiesischen so ein Wort, das die Mentalität der Portugiesen ausdrückt. Auf Portugiesisch heißt es Saudade. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Portugal war, wer vielleicht schon mal in einem Café oder in einem Restaurant gesessen hat und diese melancholische Musik gehört hat. Fado nennt sich das. So, die Griechen haben auch so einen ähnlichen Musikstil. Also wenn man depressiv ist und die Musik hört, dann geht es einem, ich will nicht sagen, noch besser, noch schlechter, aber es hilft auch nicht viel. Aber es drückt so diese Sehnsucht der Portugiesen aus, dieses Gefühl der Angst, dieses Gefühl der Unsicherheit, auch in manchen Bereichen der Unzufriedenheit und. Und es ist aber jetzt nicht unbedingt nur ein negatives Lebensgefühl, sondern es ist auch ein Gefühl nach Nähe, nach Annahme. Und wenn man im Ausland lebt, so wie viele Immigranten in Portugal, aus Portugal in andere Länder gezogen sind, drückt es auch die Sehnsucht nach der Heimat aus. Die Sehnsucht wieder zurück in das Dorf, die Sehnsucht wieder zurück an den Ort, wo man geboren oder aufgewachsen ist, wieder zurück an den Platz, wo eben, oh, jetzt habe ich hier eine Helferin. Super. Du machst mir gar nichts. Wisst ihr, das ist gut so. Dass für alle Platz ist im Gottesdienst. Ob groß, ob klein. Gerade daran sieht man auch, wie sympathisch wir sind und dass eben alle sich irgendwo auch zu Hause fühlen dürfen. Amen. Ja, Sehnsucht. Den einen treibt die Sehnsucht ins Unglück und ins Verderben. Den anderen treibt die Sehnsucht weit weg. Manchen gibt die Sehnsucht so viel Kraft, dass man über seine eigenen Grenzen hinausweckt, dass man Unmögliches wagt und bereit ist, sogar ein Risiko einzugehen. Sehnsucht kann im gleichen Maße Leid erzeugen und auch verhindern und ist in dem Sinne, was die Portugiesen so denken, das Gegenteil von Fernweh. Aber warum sage ich das? Weil unser Gott auch eine Sehnsucht hat. In der Bibel sprechen wir oft von Gott sucht wahre Anbeter, sucht diejenigen, die im Geist und in der Wahrheit anbeten, Gott sucht die, die er retten will, Gott hat eine Sehnsucht, Gott hat aus dieser Sehnsucht heraus aber auch eine Leidenschaft entwickelt und seinen Sohn gesandt, um uns zu retten. Und Paulus war jemand, der auch mit dieser Sehnsucht lebte, den diese Sehnsucht trieb. Diese Sehnsucht war für ihn ein Antrieb und er entwickelte aufgrund dieses Gefühls eine Leidenschaft. Etwas zu tun, was eigentlich unmöglich wäre, für etwas zu leben und sogar zu leiden, was eigentlich keinen Sinn machte, aber was letztendlich einen wunderbaren Dienst bedeutete. Und so war Paulus bereit, alles zu geben. Paulus wusste, was seine Mission war. Und wir machen oft den Fehler, dass wir alles in allem sein wollen und tun uns damit keinen Gefallen. Paulus hatte seine Wahl getroffen. Und wie entscheidest du dich? Was denkst du, wer du bist? Was denkst du, was Gott dir gegeben hat? Was treibt dich an? Oder was treibt dich umher? Was für Sehnsüchte sind in unseren Herzen, die uns vielleicht manchmal leiden lassen, die uns aber auch freudige Momente bereiten. Und so diente Paulus mit seiner Gabe und tat das, was er am besten konnte, die rettende Botschaft zu verkünden. Ich weiß, vielleicht wird der ein oder andere anmerken, ja, wir leben doch in anderen Zeiten. Heutzutage ist es viel schwieriger. Wir leben in einer Welt, die nicht mehr so ist, wie sie mal war. Nichts ist, wie es ist und bleibt, wie es war. Und der Anteil der Skeptiker allem Christlichen oder überhaupt dem Glauben gegenüber ist ja noch gestiegen. In Johannes 12 heißt es ja, dass in den letzten Tagen, sage ich mal, was das Wort so wiedergibt, die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, weil in vielen die Liebe erkaltet. Aber das bedeutet ja nicht, dass unser Glaube nichts wert ist. Ich habe in den letzten Tagen eine Studie der Barna Research Group gelesen, dass gerade gesellschaftliche Werte oder auch Normen nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Und laut dieser Studie stehen etwa 25% aller Kirchenfremden dem christlichen Glauben sehr skeptisch gegenüber. Diese Anzahl ist sogar noch gestiegen in den letzten 20 Jahren. Und nicht nur das, sondern diese Skeptiker sind sogar jünger, femininer, das heißt, der Anteil der Frauen ist gestiegen, aber auch die traditionellen religiösen Volksgruppen sind mehr dabei und es ist nicht mehr so stark regional verteilt, sondern es ist eine globale Tendenz. Wie Gläubige durch Informationen und Erfahrungen ihr Interesse am Glauben wecken oder ihr Interesse geweckt wird und sie zu Gott kommen, so ziehen auch Skeptiker in gleicher Weise ihre Schlussfolgerung. Und dennoch lassen sie sich viel weniger vom Gegenteil überzeugen, weil sie eben skeptisch sind. Laut der Studie nicht einmal durch gesunde Beziehungen, obwohl das eigentlich der Schlüssel ist. Und obwohl wir in einem, so heißt es ja, postchristlichen Land leben, obwohl wir in einem postchristlichen Europa leben, hat Floyd McClung neulich, als ich auf einem Abend mit ihm war, einen ganz interessanten Satz gesagt, dass wir Deutschland oder auch Europa eigentlich als prächristliches Land sehen sollten, dass wie der verlorene Sohn nach Hause kommt. Halleluja. Und wir sollten sie einladen, dazu zu gehören. Das heißt, wir sollten sie lieben und anziehend wirken, um sie zum Glauben zu bringen. Halleluja. Und das ist der Schlüssel in der heutigen Zeit. Jemanden zwingen, an etwas zu glauben, wovon er nicht überzeugt ist, das funktioniert nicht. Das sehen wir auch in anderen Gesellschaftskreisen. Das sehen wir auch in anderen religiösen Gruppen. Das stößt er ab. Aber Paulus wusste eben, was seine Mission war. Er hatte seine Wahl getroffen. Ihm war es etwas wert. Halleluja. Und ich frage dich, was ist es dir wert? Erstmal, was bist du dir wert? Und wie siehst du dich aus Gottes Augen? Aber was ist es auch dir wert, etwas für diesen Glauben zu tun? Was uns etwas wert ist, was uns etwas bedeutet, was wir lieb haben oder was uns am Herzen liegt, dafür tun wir alles. Wir gehen unserem Hobby nach, wir waschen unser Auto, wir halten uns fit, wir färben unsere Haare, gehen zum Friseur, oder zumindest die meisten Frauen färben sich die Haare. Für uns Männer geht das auch schon. Zumindest all das, woran wir Interesse haben, was uns etwas wert ist, auch in unserer Familie, in unserem Umfeld, dafür tun wir alles. Und auch Gott, er tat alles für uns, weil wir ihm etwas wert sind. Halleluja. Und so unterscheiden gerade diese Werte den Charakter Jesu von allen anderen. Und um den Sack zuzumachen, um bald zum Schluss zu kommen, möchte ich uns noch ein Wort, das Paulus in 2. Korinther 5 in Vers 14 und 15 gesagt hat, einfach weitergeben. 2. Korinther 5, 14 und 15. Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle starb, sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Halleluja. Ich liebe dieses Wort. Die Liebe Christi drängt uns. Oder wie es hier heißt, in der Hoffnung für alle, was wir auch tun, wir tun es aus Liebe. Was wir auch tun, wir tun es, weil wir davon überzeugt sind. Halleluja. Wisst ihr, dieses Wort zu lesen, scheint sehr einfach zu sein. Aber wenn man durch Schwierigkeiten, Höhen und Tiefen oder auch Probleme im Leben hindurchgeht, dann ist es natürlich manches Mal nicht leicht. Und ich möchte euch hier auch nicht nur von den positiven Seiten erzählen, sondern kann euch sagen, gerade das letzte Jahr war familiär gesehen, aber auch dienstlich gesehen, das schwerste Jahr, das wir überhaupt in den Jahren, in denen wir in Portugal sind, durchgemacht haben. Das Jahr fing an mit einer Herausforderung, als wir ein Team von Jugend einer Mission in Portugal hatten, einem Jugendtag, der in Santiago organisiert werden sollte, und einem Anruf, dass unser Sohn in Hamburg im Krankenhaus liegt, weil ihm Lungenbläschen geplatzt ist. Er musste 3-mal operiert werden, war insgesamt 21 Tage im Krankenhaus, und meine Frau musste sich natürlich dann aufmachen und sich auch um diese Situation kümmern. Dann ging die Arbeit weiter mit den Teams, Aktionen, Evangelisation. Als sie dann im März wieder da war, ging das los, dass mein Schwiegervater sehr krank war und wir auch immer wieder mal hin mussten, um meiner Schwiegermutter mitzuhelfen, ihn zu betreuen. Auf einer Fahrt dann zurück nach Hause, da sie ungefähr 1,5 Stunden von uns weg wohnen, rief sie mich mit mal an: Du, ich komme nicht mehr weiter, das Auto stehen geblieben. Panne, Auto kaputt, Einspritzpumpe hin, Einspritzdüsen kaputt, fast 2000 Euro Schaden. Und wie sollen wir das jetzt bewältigen? Wir brauchen das Auto. Das Auto stand fast 2 Wochen in der Werkstatt, weil es dann schwierig war, auch an die Teile zu kommen. Aber Gott sei Dank hat auch unser Herr uns da eine Tür geöffnet. Dann ging es weiter. Gerade die familiäre Situation verschlechterte sich immer mehr, noch auch von unserem Schwiegervater, sodass wir auch über die Monate hin ihn immer weiter betreuen mussten, bis dass er jetzt, bevor wir noch nach Deutschland gekommen sind, gestorben ist. Wir ihn gehen lassen mussten, für ihn aber auch das Beste war, nach einer langen Leidenszeit. Dann kam noch die Findungsphase dazu. Wir spürten, dass wir die Arbeit in Santiago abgeben sollten, fragten uns natürlich auch her, warum gerade jetzt? Warum haben wir jetzt wieder so viel auf dem Zettel? Warum nicht, wenn es ein bisschen ruhiger ist? Dann hieß es noch, für das nächste Jahr den Heimataufenthalt vorzubereiten. Und ihr seid eine von 25 Gemeinden, die wir in 3 Monaten besuchen dürfen. Das ist toll, das ist fantastisch, mit euch das zu teilen, was Gott tut. Aber das Leben ist nun mal kein Ponyhof. Das ist nicht so easy. Und auch in der Mission unterwegs zu sein und immer alles unter einen Hut zu kriegen und sich zu fragen, Herr, wenn deine Liebe uns drängt, warum leiden wir deswegen dann auch? Ist nicht immer einfach. Aber letztendlich dürfen wir das, was Gott mit uns vorhat, nicht in Frage stellen, sondern einfach sagen, du bist gut, denn alle Dinge dienen denen, die ihn lieben, wirklich zum Besten. Halleluja. Und so ist es halt auch hier mit diesem Wort, wenn wir von der Liebe sprechen, die uns drängt, wenn wir von der Liebe sprechen, die uns vorantreibt, dann dürfen wir wissen, dass seine Liebe niemals Fehler macht, Halleluja, sondern dass er einen guten Plan mit uns hat und dass er mit uns, mit dir und mir vorangehen will. Zum Schluss noch ein Beispiel. Wenn Paulus hier schreibt, dass die Liebe uns keine andere Wahl lässt, dann werde ich oft daran erinnert, wie liebevoll Jesus auch in schwierigen Situationen mit den Menschen umgegangen ist, denen er begegnet ist. Er ist für sie gestorben und allen, denen er begegnet ist, die durften wirklich leben. Halleluja. Er hat ein Stück weit auch von sich selbst aufgegeben, als er zum Beispiel einen Kranken am Teich von Bethesda geheilt hat. Als er diesem Gelähmten inmitten einer Schar von Kranken begegnet ist, in seiner Situation. Halleluja. Und unser Paulo, der sich in Santiago bekehrt hat, hat schon über viele Jahre gelitten. Da waren auch Selbstmordgedanken da. Da war nicht nur eine Unzufriedenheit und Depression da, aber im Grunde genommen hat er sich schon aufgegeben. Genauso war es auch mit diesem am Teich von Bethesda. Immer wenn das Wasser sich bewegte, heißt es in Johannes 5, immer wenn ein Engel vom Himmel herabfuhr und der Erste, der dort hineinsprang, wurde geheilt. Aber wie kann ein Gelähmter als Erster in einen Teich springen, wenn er wahrscheinlich auch niemanden hat, der sich um ihn kümmert, der für ihn da ist, der ihm zur Seite steht. Da waren Blinde oder andere, die dann vielleicht viel schneller reingesprungen sind, weil sie es gemerkt haben, dass irgendwas in Bewegung kam. Aber ein Gelähmter. Und wir sehen so viele auch in unserer Gesellschaft, die nicht ein noch auswissen, die krank sind, für die aber Jesus immer noch ein offenes Ohr hat. Für die Jesus nicht nur ein offenes Ohr hat, sondern auch einen Blick hat. Für jeden Einzelnen. Und so hat er sich ihm erbarmt, er ist geheilt worden und konnte wieder neu auch sein Leben leben, so wie er es wollte. In Jericho erblickte Jesus einen Außenseiter wie nie zuvor. Eigentlich ein reicher Mann, eigentlich jemand, der im Leben alles erreicht hatte, der auch Geld ohne Ende hatte, aber eben nicht auf legale, auf normale Weise verdient. Und als Jesus sich eben diesem Zöllner Zachäus widmete, der, um ihn zu erblicken, auf einen Baum gestiegen war, da dachten vielleicht viele, Jesus würde ihn jetzt angreifen oder anklagen und so weiter. Aber Jesus hatte nur gesagt, nein, heute will ich in dein Haus einkehren. Und im Portugiesischen steht da noch ein Wort, was ich sehr interessant finde. Da heißt es, heute ist es mir nützlich oder heute ist es mir wichtig, bei dir zu Besuch zu sein. Aber wisst ihr, was damit eigentlich ausgedrückt wurde? War nicht nur, dass Jesus bei ihm zum Essen war, dass Jesus nicht nur als Gast willkommen war, sondern dass er im Grunde genommen in sein Herz, in sein Leben hineingekommen ist und dadurch sich alles verändert hat. Und natürlich müssen wir Jesus den Menschen erstmal vorstellen, müssen ihn präsentieren, müssen ihm auch Platz machen. Wisst ihr, was das bedeutet, jemanden zu Besuch zu haben? Das bedeutet auch, dass wir ihm einen Platz reservieren. Wenn wir Jesus hier in der Gemeinde herzlich willkommen heißen, dann bedeutet das auch, dass er seinen Platz hat. Wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann bedeutet das, dass er seinen Platz hat. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, um in der Mission Menschen für ihn zu gewinnen, dann bedeutet das, dass er seinen Ehrenplatz hat. Halleluja. Und da geht es nicht um die Mission an sich, sondern geht es um Jesus. Da, wo es heißt, dass er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Und in all dem, was uns oft umstrickt, in all dem, was uns Schwierigkeiten bereitet, was in Hebräer 12 heißt, was uns manchmal auch runterziehen will, in all dem dürfen wir auf ihn schauen. Halleluja. In all dem soll er das Zentrum sein, damit wir weiter auch dranbleiben. Und so weiß ich nicht, wie es dir heute geht, aber Jesus ist und bleibt derjenige, der uns Gott am Nächsten gebracht hat. Paulus hatte seine Mission, weil Jesus ihn berührt hatte. Paulus hatte seine Mission, weil er sozusagen von seinem hohen Ross heruntergekommen ist. Und wer die Geschichte kennt, wer weiß, wie Paulus zum Glauben gekommen ist, der weiß auch oder der realisiert dann auch, dass Paulus ganz bewusst blind werden musste, damit sich seine inneren Augen öffneten. Und manchmal müssen wir uns so richtig so zumachen, verschließen und sagen, Herr, ich gebe dir das jetzt alles ab, aber öffne du mir die Augen. Lass mich die Menschen, lass mich meine Verwandten, lass mich meine Freunde, lass mich mein Umfeld mit deinen Augen sehen. Halleluja. Weißt du, du musst gar nicht die ganze Welt gewinnen, aber die paar Leute, die dir Gott gegeben hat, die sollst du gewinnen. Nur noch eine Sache zum Schluss. Wir haben jetzt, auch was unsere Strategie angeht, das so ein bisschen umgestellt. Ihr habt ja hier unseren Flyer gesehen, den könnt ihr dann auch mitnehmen und da steht auch einiges drin über die Arbeit. Aber wir sind auch dabei, jetzt Flyer für bestimmte Events zu entwickeln. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr für die Fußball-Weltmeisterschaft einen Flyer entwickelt. Wieso sage ich das? Weil ich meine, dass wir alle etwas weitergeben können. Dieser Flyer hatte zum Beispiel da den Spruch drin von Jürgen Klopp, ich glaube nicht, dass die Angst vorm Verlieren uns zu einem Sieger macht, sondern eher die Lust zu gewinnen. Das auf Portugiesisch und dann noch ein paar andere Sprüche, gar nicht viel Text, die dann aber sehr einladend wirkten. Und wenn du jemandem sagst, der vielleicht ein bisschen down ist, Mensch, aber die Lust zu gewinnen sollte uns doch treiben und nicht die Angst vorm Verlieren. Und das gerade im Fußball, obwohl Borussia Dortmund im Moment nicht so gut spielt. Aber das ist doch ein Motto, oder? Wow, es geht immer weiter, da ist noch Hoffnung da. Und dann haben wir in diesen Flyer noch den ganzen kompletten Spielplan reingepackt von den Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft und hinten auf der Rückseite ein paar Adressen und gesagt, jetzt nimmt sich jeder 5 von den Dingern. 2 Euro, 5 Flyer. Die sahen aber auch richtig top aus. Die hatten die Farben, die hatten das Logo. Wir haben auch ein bisschen was bezahlt, damit das, die Rechte auch da sind. Warum 5 Flyer? 2 Euro kann jeder entbehren, nicht wahr? Amen. Einmal weniger Kaffee trinken gehen, sind schon 2 Euro und damit kann man 5 Flyer kaufen. Warum 5 Flyer? Weil wir normalerweise in unserem engeren Bekanntenkreis so 5 bis 7 Leute haben, zu denen wir eine engere Beziehung führen. Und warum denn dann nicht in der Gemeinde oder irgendwo, wo es vielleicht geht, ein Public Viewing machen und einladen, vorher grillen oder hinterher ein Buffet aufbauen und sagen, hey, kommt doch mal her. Wir sind da zusammen, das ist hier eine Einladung für dich und wir lieben alle Fußball, wir lieben Deutschland und wollen, dass unsere Mannschaft gewinnt und dann kommt doch mal rein. Wisst ihr, wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind. Und wir haben das Teil dann in Santiago verteilt, haben die Sachen auch an Bekannte weitergegeben und die haben uns das aus der Hand gerissen. Weil das interessant war, sogar, wisst ihr, nur wegen dem Spielplan. Wo kriegt man denn schon einen Spielplan? Gut, man kriegt den vielleicht in der Zeitung oder man kann jetzt ins Internet gucken, aber dass so jeder so ein kleines Teil so in der Tasche hat und, ah ja, Portugal spielt morgen. Genau, weil wir sind ja vergesslich, nicht wahr? Wenn man dann daran erinnert wird, dann ist es umso besser. Und als wir dann da saßen und Portugal gegen Deutschland gespielt hat, wow, die einen haben sich nicht getraut, mich anzusprechen. Aber es war schon interessant. Wir waren dann mitten in der Stadt auf dem Marktplatz. Die hatten da auch so ein paar Buden und ein paar Tische aufgebaut und haben uns dann da unter die Leute gemischt. Und es war genial. Wisst ihr, und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das mit Boomwalker. Das sind so ein paar Rohre, die haben 180 Euro gekostet. 30 Rohre. Wer 180 Euro für die Missionsarbeit geben will, der kann uns doch gerne helfen, diese Rohre zu bezahlen. Aber wisst ihr, das zieht an. Da hast du ein paar Kinder, die holst du von der Straße. Das ist mein Schwiegersohn übrigens gewesen. Der lässt dann mit dem Handy da so ein paar Töne oder irgendeine Melodie ablaufen und da müssen die klopfen. Ne? Die lernen Rhythmusgefühl, die lernen sich in der Gruppe zu artikulieren, die lernen sich auch in der Gruppe zu benehmen, was draußen ja alles nicht geht. Und das sind so ganz einfache Mittel. Oder mit denen nur einfach dann eben Fußball spielen und Gemeinschaft haben. Leute mal in ein anderes Umfeld bringen, dass sie mal einen Blick für was anderes bekommen. Wisst ihr, dass wir unseren Einfluss geltend machen, dass wir sagen, wir haben doch was zu verkünden. Wir haben eine Botschaft, die es sich lohnt, weiterzugeben. Aber wir müssen auch kreativ sein. Deswegen wollen wir mit Skolias oder mit auf Deutsch Kamit halt so unterwegs sein. Und wer möchte, kann gerne dabei sein. Amen. Weil ich glaube, dass da ein Potenzial da ist. Wenn ihr als Gemeinde euch mal überlegt, nach Portugal zu kommen, dann macht das. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir wissen, dass hier so viele kreative Köpfe da sind. Und das eine oder andere kann gemacht werden. Wir haben neulich mit jemandem geredet, die würde eventuell sogar eine Ernährungsberatung machen. Also da gibt es so viele Dinge, wo man lernen muss, vielleicht auch mit dem Geld umzugehen, Finanzberatung und. Was alles so möglich ist. Und ich möchte so zum Schluss kommen und dir einfach Mut machen, dich fragen, wonach ist dir? Wann möchtest du vielleicht endlich aus deiner Nische herauskommen? Oder vielleicht sind deine Sorgen gar nicht so groß, aber wenn du sie alle auf den Herrn wirfst, wenn du sagst, ja, der wird schon wie ein Vater für uns sorgen, es wird schon alles gut werden. Da gibt es so viele Prinzipien im Wort, die ich jetzt nicht mehr erwähnen kann, worüber ich aber gerne noch sprechen könnte, weil wir es erlebt haben. Wenn man zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachtet, dass er uns dann alles geben wird. Aber trachten bedeutet natürlich auch ein Streben in sich zu haben, ein Eifer, etwas, das uns antreibt, aber im positiven Sinne. Und so möchte ich uns einfach nochmal im Gebet segnen, dich fragen, wo dein Herz heute Morgen steht. Im Lobpreis sind wir auf ihn ausgerichtet worden. Und als wir vorhin am Beten waren, habe ich so den Eindruck gehabt, dass ich auch eine Frage in unsere Mitte hineinstellen soll. Was siehst du? Im Alten Testament wird uns eine Geschichte geschildert von einem Feld voller Knochen. An diesen Knochen war nichts mehr dran. Da war kein Leben mehr da. Da bewegte sich nichts. Aber als der Geist Gottes in dieses Feld voller Knochen hineinkam, fing das Leben wieder an zu pulsieren. Halleluja. Und ich weiß nicht, was du siehst oder wie du dich siehst, aber wenn der Geist Gottes in dich hineinkommt, dann fängt das Leben an. Amen. Dann ist das nicht das Ende, sondern kann das, was ab jetzt passiert, der Anfang sein. Etwas Neues, das er voranbringt. Etwas, das Gott tun kann. Und so möchte ich uns einladen, dass wir noch einmal gemeinsam miteinander beten. Du kannst dich fragen, Gott, was ist dran? Du kannst dich fragen, Gott, was soll ich vielleicht tun? Du kannst dich auch fragen, Gott, was darf ich geben? Von mir, von meinen Ressourcen, von meiner Zeit. Was ist mir wirklich wichtig? Was will ich wirklich sehen in meinem Leben? Dich und deine Herrlichkeit oder nur mich, meine eigenen Wünsche, meine Sorgen und meine Träume realisiert? Gott weiß um alles und er weiß, dass wir menschlich denken. Er weiß, dass wir menschlich handeln. Er weiß aber auch, dass er in uns die Ewigkeit hineingelegt hat. Und so frage ich dich heute Morgen, wie siehst du dich? Wonach ist dir? Was möchtest du erleben? Gottes Geist ist hier. Und wenn du dich herausfordern lässt, wenn du in dir vielleicht auch so eine heilige Unzufriedenheit spürst, dann bleib dran und lass dich weiterhin führen und leiten. Dass dich das in eine Richtung treibt, in die du vielleicht noch nie gegangen bist. Dass dich das auch Entscheidungen treffen lässt, von denen du vielleicht nie gedacht hättest, dass du diese Herausforderung annehmen würdest. Dass dich das vielleicht auch Schritte wagen lässt, wo du neuen Mut, neuen Glauben hast. Wo du vielleicht auch anfängst, innerlich Dinge anders zu sehen. Oder mit mal, auch indem du etwas abgibst, völlige Zufriedenheit und Ruhe in dich hineinkommt. Halleluja. Vater, du bist heute Morgen da. Und wir danken dir dafür, dass dein Geist unter uns ist. Herr, das ist eine Gelegenheit, dass du uns berührst. Das ist eine Gelegenheit, dass dein Traum wahr wird. Das ist eine Gelegenheit, dass du uns die Augen, die inneren Augen öffnest. Und so segne ich jeden Einzelnen von uns, ob jung, ob alt. Herr, da ist dein Potenzial, das hier vor dir steht, in dieser Stadt, oh Gott. Und ich danke dir dafür, dass du schon so viel getan hast. Aber vieles ist erst am Anfang, auch in unserem Dienst, oh Gott. Aber wir wollen weiterhin dir vertrauen. Wollen weiterhin, Herr, dahin gehen, wo du uns hinsenden willst. Vater, ich danke dir dafür, dass auch wenn wir vieles noch nicht wissen, vieles nur Stückwerk ist, vieles so unsicher und immer noch nicht klar ist, dass wir trotzdem erwarten dürfen, dass du uns leitest und führst, dass du unsere Schritte lenkst in Jesu Namen. Halleluja. Oh, Geist Gottes, du bist da. Vielleicht ist der ein oder andere da, der in seinem Herzen eine Antwort geben will. Vielleicht willst du auch einfach sagen, Gott, hier bin ich. Und wenn du den Mut hast, dann steh doch von deinem Platz auf und sag einfach, Herr, gebrauche mich. Nimm diesen Segen an. Niemand braucht zu schauen. Aber du, was du in deinem Herzen mit Gott festmachst, so wie wir es einmal festgemacht haben, daran wird Gott sich auch erinnern. Halleluja. Sein Geist ist hier. Und wenn du in deinem Innersten unter großer Unsicherheit leidest, dann darfst du auch das zu deinem Herrn bringen. Wenn du vielleicht schon Gedanken hast, vielleicht schwach oder mutlos bist, dann öffne dich einfach für seinen Geist. Denn auch Paulus hat zu Timotheus gesagt, dass Gott uns keinen Geist der Furcht, auch dir keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben hat. Halleluja. Wir sind Menschen, aber Gott ist Gott. Halleluja. Wenn du aufstehen möchtest, dann möchte ich dich einfach einladen, noch einfach ein Gebet mit mir zu sprechen. Wenn du diesen Segen annehmen möchtest, wenn du dich vielleicht herausfordern lässt, wenn du in deinem Innersten eine Bestätigung suchst, Gott ist hier. Es bin nicht ich, es sind nicht meine Gedanken, es sind seine Gedanken über deinem Leben, die er kennt. Halleluja. Und er fragt dich, wie siehst du dich? Wie siehst du die Dinge? Geist Gottes, ich segne jeden Einzelnen von uns und danke dir für diesen heutigen Morgen. Das bist du, der uns zieht. Das bist du, der uns treibt. Das bist du, der uns lenkt. Und so bitte ich dich, dass du die Herzen berührst, bei Problemen eingreifst, bei Krankheit heilst und wirklich deine Salbung, Herr, nicht nur das ein oder andere, sondern jedes Joch zerbricht in Jesu Namen. Vater, da wo auch Zweifel da sind, Herr, da wo man nicht ein noch aus weiß, bitte ich dich einfach, dass du eingreifst in Jesu Namen. Dies ist dein Morgen, o Herr. Es ist deine Gelegenheit. Jesus, da wo du unterwegs warst, da hast du die Menschen, die Herzen berührt. Da hast du Wunder getan. Und so lade ich dich auch heute Morgen ein und lad du auch Jesus ein, dass er ein Wunder in deinem Leben tun kann. Halleluja. Danke, o Herr, für diese Gelegenheit. Danke für deine Kraft in Jesu Namen. Gott, ich lobe dich, ich preise dich. In Jesu Namen. Amen.